Der große Plan ist nur, niemand kriegt Fangfragen oder wird blöd dargestellt.
Na.
Zwei von drei lachen. Das ist schön.
Na, ich bin jetzt auch überrascht über das.
Zwei von drei finden Mobbing okay.
Ich glaube, es hackt. IT-Sicherheit für alle. Außer Nerds. Mit Rüdiger Trost und Tobias Schrödel.
So, da ist er endlich, unsere Grauminenz im Podcast der Ivo. Hi Ivo.
Hi, das war jetzt mal eine Begrüßung.
Das ist die Begrüßung, ja. Mehr gibt's nicht. Mehr
kannst du nicht. Gern.
Ah, ist da alles gut? Nein.
Du, zum Ivo muss ich dir ein paar Sachen erzählen, Tobi. Mhm. Bevor der Ivo sich selbst vorstellt, was er macht, möchte ich gern kurz erzählen, wie ich ihn kennengelernt habe. Das ist eine sehr romantische Geschichte. Wir haben uns über Twitter kennengelernt, damals noch, ja. Weil ich habe was gepostet und der Ivo hat sofort die Hand gehoben und gesagt, ja, hier, ich mache mit. Ich hatte nämlich eine App-Idee und habe nach Entwicklern gefragt und dann hat er sich gleich gemeldet, haben mal telefoniert, fanden uns sofort super sympathisch. War gelogen. Also wir haben uns gut verstanden und haben dann diese App zusammen gemacht, war total schön. Die App gibt's nicht mehr. Leider. Also Erfolg kann man jetzt nicht unterstellen vielleicht. Aber trotzdem ist ja was Gutes bei rausgekommen. Wir haben uns kennengelernt, Ivo.
Soll das jetzt bestätigen, nehme ich an. Ist das so das im Drehbuch vorgesehen?
Ja, weinst du gerade, Ivo? Nein, oder?
Nein, das stimmt im Wesentlichen so. Ja, wir haben das Projekt damals gemacht.
Es ging um deine Stellen, wo man Spenden abgeben konnte, Rüdiger, oder?
Ja, genau. Was, wohin hieß die App? Genau, da konntest du quasi gucken, welche Hilfsorganisationen gerade welche Spenden brauchen und dann dahin fahren, das abgeben.
Eigentlich eine super tolle Idee. Schade, dass die sich nicht wirklich besser durchgesetzt hat.
Ja, es gab ein paar Probleme, warum das nicht geklappt hat, aber das brauchen wir jetzt hier im Podcast, glaube ich, nicht. Ja. Das ist nicht das Thema heute. Nicht das Thema heute. Heute haben wir den Ivo. Ivo, stell dich mal kurz vor, was machst du so in deinem Alltag? Wer bist du? Warum bist du hier?
Ich habe dich gerade angeschaut mit großen Augen. ich bin Ivo, Mitte 40, Softwareentwickler schon ganz, ganz lange. Ich verorte den Podcast schon länger im Hintergrund ein wenig mit Informationen, Expertise, Bot. Und ihr hattet mich schon länger mal gefragt, ob ich nicht dabei sein möchte. Und ich habe dann gesagt, ja, so vor der Kamera, in Anführungszeichen vom Mikrofon, da sehe ich mich eher nicht so. Und ich weiß auch gar nicht, was ich so genau erzählen soll, was ich so Interessantes weiß.
Oh, da fällt mir schon einiges ein, Ivo. Da fällt mir einiges ein, ganz ehrlich.
Aber das ist so die Konstellation. Und dann ist jetzt die 100. Folge näher gekommen und ihr habt nochmal gefragt und mich gezwungen und da bin ich.
Sehr schön. Ja, so funktioniert das. Manchmal wird man zu seinem Glück gezwungen. Du, pass auf. Das Erste, worüber wir reden müssen, und das ist wirklich, ich glaube, das interessiert viele Hörer, wenn man sich mit dir trifft in deinem Büro. Ich bin oft beim Ivo im Büro, ohne mein Homeoffice zu verlassen, weil der Ivo hat ein total geiles System, um Besucher zu empfangen, virtuell. Also du kriegst nicht einfach einen Link zu irgendeiner Teams-Session oder zu so einem Call, sondern du hast ein, ja, wie soll ich sagen, virtuelles Büro, das ausschaut wie ein 3D-Spiel, ja, wie die Sims. Ja, eher.
Ja, es sieht tatsächlich so ein bisschen aus wie die Sims. Wir sind hier schon auf dem zweiten System. Das alte war eher im Pixel-Retro-Style. Das jetzt ist tatsächlich so, apropos tatsächlich, ich würde dann auch direkt einsteigen in eure Challenge, in eure Spendenaktion, aber nur für diese Folge.
Sehr gut.
Und würde dann, was wird pro, es geht um welches Wort, Tobi?
Es geht tatsächlich und es kostet 5 Euro.
Okay. Dann machen wir das ab jetzt.
Okay.
Und dann zählt bei uns die 100. Folge noch mit, Rüdiger.
Okay, ja, machen wir so.
Wir waren beim virtuellen Büro. Wir in unserer Agentur, in meiner Agentur, sind so 4, 5, 6 Leute, ergänzt um teilweise freie Mitarbeiter, arbeiten verteilt. Das machen wir auch schon ziemlich lange. Haben wir auch schon vor Corona gemacht. Und was dann entsprechend fehlt, ist so ein bisschen dieses Teamgefühl, dieses ich gehe mal rüber zum Kollegen, ich treffe mich an der Kaffeemaschine, dieses jetzt immer wieder gerne rausgeholt wird als USP von Office Space, das Bürogespräch, das Kaffeegespräch, der ja, Bock am Kaffeeautomaten und dass da die kreativen großen Ideen entstehen. Das haben wir natürlich so alles nicht, wenn wir verteilt arbeiten. Und versuchen das so ein bisschen darüber zu kompensieren. Das heißt, wenn ich mit einem Kollegen sprechen will, dann schreibe ich den nicht per Teams an, sondern ich gehe halt rüber mit meiner Pixelfigur und spreche ihn an, der da sitzt und arbeitet.
Wie muss ich mir das vorstellen? Also wir haben uns tatsächlich erst einmal gesehen. Ich zahle jetzt auch gerne nochmal einen Fünfer, merke ich gerade. Das war diese legendäre Aktion, als wir Rüdigers Auto am Flughafen von innen verändert haben. Ansonsten in deinem Büro war ich noch nie. Also weder im virtuellen noch im sonstigen. Ich bekomme aber wahrscheinlich trotzdem irgendeinen Link. Aber wie stelle ich mir das vor, wenn ich Gast bin, das erste Mal bei dir? Ich kriege einen Link, mach den auf und dann bin ich in die Sims, sehe da
ein Ja, genau. Büro das ist browserbasiert. Als Gast im Wesentlichen läuft es im Browser ab. Es gibt auch Apps zum Runterladen. Sind aber auch nur Container-Apps.
Aber was sehe ich denn? Sehe ich von oben irgendwie so einen Raum?
Ja, so ein isometrisches Büro, was saisonal gestaltet ist von meiner Tochter. Das heißt, in Weihnachten ist dann dekoriert die das weihnachtlich. Jetzt ist es Silvester und Neujahr gestaltet. Ansonsten isometrische Ansicht, wie früher so ein Adventure-Spiel vielleicht, so kann man sich vorstellen.
Dann laufe ich rum?
Ein bisschen.
Mit den Cursor?
Ja, man hat Figuren, man hat einen Avatar, den kannst du natürlich auch anziehen, gestalten. Ich habe mein eigenes Haustier da. Was läuft mir denn eine kleine Katze? Ich darf zu Hause keine Katze haben. Jetzt habe ich im Büro eine Katze, eine virtuelle. Okay. Hat 99 Cent gekostet.
Achso, du kannst da quasi per Micropayments kannst du dir neue Sachen dazu kaufen.
Ja, witzig. Die meisten Sachen oder viele Sachen sind kostenlos und so Specials. Niedliche Katzen, lustige Hüte.
Weil ich habe mich das schon Geld gewundert. Kosten. Es ist ja tatsächlich immer, wenn ich da bin, ist es umgestaltet. Es schaut immer anders aus. Jetzt weiß ich, okay, deine Tochter macht das. Weil ich dachte,
korrekt,
okay,
das macht die Clara.
Hast du da einen Mitarbeiter abgestellt, der dein Büro da auf die Jahreszeit trifft? Das ist sehr cool. Und ich glaube auch, also diese Tools, ich finde das auch super. Ich habe versucht, das einzuführen mal. Haben die Leute nicht gewollt, also fanden sie doof. Ich glaube aber trotzdem, dass es ein Riesenvorteil für Remote-Teams ist, weil genau diese eine Hürde, dass du per Teams den Kollegen nicht einfach mal so anrufst und fragst, was geht denn bei dir ab, das machst du einfach nicht. Aber in so einer, keine Ahnung, 3D-Welt einfach mal mit deiner Figur zur anderen Figur hinzulaufen, dann geht bei beiden die Kamera an und du kannst quatschen, da ist die Barriere einfach viel, viel kleiner.
Ja, dieser Auto-Connect, das ist vielleicht so technisch noch gar nicht so erklärt worden. Das heißt, ich ist also kein Telefonieren, sondern ich gehe einfach hin, die Kameras gehen an, die Mikros gehen an und es geht ein Videochat auf.
Ja. Aber ich muss den hoffentlich bestätigen. Also nicht, wenn ich gerade irgendwie so einen Pickel auf der Nase ausdrücke oder so, dann plopp, ist der Chef im Büro?
Nee, in dem Fall würdest du dich als beschäftigt einfach setzen, würdest den Pickel ausdrücken in aller Ruhe und dann könntest du dich wieder als verfügbar schalten.
Okay.
Es ist tatsächlich wie im Office Space.
Oder läufst mit deiner Figur in so eine Do-Not-Disturb-Zone und da kannst du auch nicht angesprochen werden. Also das ist schon ein gelöstes Problem. Aber prinzipiell ist es genau der Trick. Es geht automatisch an.
Okay, cool.
Also das fand ich sehr beeindruckend. Ich finde das gut. Und auch die Bestätigung, dass das wohl offensichtlich funktioniert in deinem Team, weil die Stimmung...
Ja, man braucht aber auch das Publikum beziehungsweise die Mitarbeiter dafür, die das annehmen.
Klar, das würde ich sagen, gilt für alles.
Ja.
Ja, das war das eine, was ich auf jeden Fall mal hier im Podcast behandelt haben wollte, dieses Tool. Da gibt es verschiedene. Ist das du hast es in der Cloud laufen, hast du es selbst installiert? Wie funktioniert das? Was kostet das?
Gibt es verschiedene Lösungen. Wir waren lange bei Gather. Da gibt es relativ gute Angebote, die kostenlos sind. Es gibt noch Work Adventure. Das kann man, glaube ich, auch selber hosten. Wir sind jetzt zu SoWork gewechselt. Wirkt ein bisschen frischer. Die Verbindungsqualität scheint auch besser zu sein. Das ist aber recht, weiß ich, also es ist $15 im Monat pro Mitarbeiter. Mehr ist dann.
Ja, ist schon nicht so wenig. Ja? Also, wenn du es mal vergleichst mit anderen Tools, ist es schon, ja, okay.
Ja, ein Spotify-Account, ne? Oder ja. Netflix-Familien-Account, den du da kriegst pro Person.
Ja, okay. Ja, das war das eine Thema, weil ich finde das total spannend. Kennt vielleicht auch noch nicht jeder. Und das zweite, und das ist, also ist kein Thema, das ist quasi ein Überbegriff, weil immer wenn wir über KI sprechen, reden wir vorher mit dir, weil du hast da relativ viel schon ja getestet. Also als diese ganze Diskussion war, hier neue KI-Tools und Developer wird man in Zukunft nicht mehr so brauchen und KI wird das alles obsolet machen, haben wir gesprochen, weil ich dachte, du, was machst du jetzt? Wie stellst du dich jetzt auf? Hast du Angst um deinen Job? Hast du Respekt vor dem Thema? Und da hast du eigentlich ganz cool reagiert. Also vielleicht erklärst du mal kurz deinen Take auf dieses ganze KI-Development-Thema.
Also mein Take, wenn wir das umfassend besprechen wollen, könnte ziemlich lang werden und wenn ganz verschiedene Themen reinschnuppern, deswegen weiß ich jetzt nicht so, wo ich da direkt einsteigen soll. Also ja, ich beschäftige mich damit sehr viel auf einer theoretisch abstrakten Ebene, aber auch konkret. Theoretisch abstrakt meint, ich mache mir Gedanken darüber, wie das die unser Arbeiten verändert, wie es das verändert hat, auch schon retrospektiv. Fällt einem das ja immer auf, wenn ich dran denke, wie ich vor einem Jahr gearbeitet habe. Und ohne, dass es so diesen einen Kipppunkt gab, wenn ich schaue, wie ich heute arbeite, das ist wirklich ein riesen, riesen Unterschied. Und das andere ist einfach die konkrete Anwendung, die so verschiedene Stufen durchlaufen hat im letzten Jahr. Oder es kann auch sein, dass ich von anderthalb Jahren spreche. Das will ich jetzt nicht so ganz genau umreißen. Oder vielleicht sogar 2 Jahre.
Ist aber trotzdem ein sehr kurzer Zeitraum eigentlich, ne? Also
absolut. Sagt ja auch jeder und das stimmt auch irgendwie, auch wenn es abgedroschen ist, aber es verändert sich da alle 2 Wochen so viel und wenn man da nicht dran bleibt, weiß ich nicht. Ich will nicht sagen, es wird schwer, aber es verändert sich viel und ich scheue mich auch so ein bisschen davor, mich da Experte zu nennen oder was ähnliches, weil das Feld so weit ist, sich so viel tut und ich müsste das Fulltime machen eigentlich, um da.
Nee, soweit will ich auch gar nicht gehen. Das ist auch nicht die Erwartungshaltung, aber du bist halt schon in der Situation, dass du dich damit befasst und das umsetzen musst, letzten Endes, ja. Also du bist schon ein bisschen gezwungen, da in die Expertenrichtung zu gehen. Ja, ob du jetzt schon einer bist, weiß ich nicht, aber du musst eigentlich das Thema so stark beackern, weil du sagst, du brauchst es. Vielleicht kannst du ein Beispiel sagen, was jetzt konkret
in deinem. Ich will vielleicht nochmal, weil du mir mit der Frage ja eingestiegen bist. Das ist ja so eine, ich sag mal, Frage, die einen umtreibt und die man auch immer gestellt bekommt. Und weiß ich nicht, ich habe auch einen Sohn, der langsam in das Alter kommt oder bekannte Fragen ein. Wird es Programmierer noch geben in absehbarer Zeit? Das war ja so ein bisschen deine Einstiegsfrage. Hast du noch zu tun in 5 Jahren? Dann ist die erste Antwort immer, keine Ahnung, weiß ich nicht. Ich wusste ja, man muss ja so fair sein, ich wusste vor 4 Jahren auch nichts über die Möglichkeiten, die man heute hat und diese Veränderungen. Das heißt, ich tue mir auch schwer, da jetzt Prognosen zu machen. Ich kann immer sagen, Stand jetzt. Und dann jetzt würde ich sagen, es ist ein anderer Job, aber den wird es noch geben, ja. Der Weg dahin dürfte ein anderer sein als wir ihn. Ich sag mal wir, weil zumindest du, Rüdiger, hast ja auch ein bisschen Background.
Danke.
Tobi, du weiß ich gar nicht. Assembler damals auf dem.
Tobi ist Fachinformatiker Anwendungsentwicklung.
Genau. Also ganz wichtig. Geht schon. Ich habe irgendwie 15 Jahre. Also ich habe in Delphi programmiert, das war meine Sprache. Also Turbo Pascal angefangen und dann mit objektorientiertem Delphi auf Borland damals noch weitergemacht.
Und auch da stehen geblieben. Okay, weiter, Ivo.
In Turbo Pascal bin ich auch eingestiegen damals.
Siehst du?
Das war das Erste, was wir gemacht haben und auch im
Studium. Klar strukturiert, sehr angenehm.
Okay, Baden verloren. Was ich sagen wollte, also, das Arbeiten hat sich jetzt ziemlich radikal geändert und ich weiß es nicht, das hängt ja auch so ein bisschen, wie ist die Entwicklung der Large Language Models, KI allgemein, wo geht die hin? Kann ich nicht prognostizieren. Vielleicht sind wir auf einem Plateau. Ich bin jetzt niemand, der sagt, okay, das ist jetzt die letzten 2 Jahre so explodiert, das explodiert jetzt immer so weiter. So funktioniert, glaube ich, technische Entwicklung nicht. Da gibt es immer beschleunigte Phasen und dann auch wieder Pausenphasen und Hypephasen und das kennt ihr ja alles. Deswegen würde ich, um auf die Frage nochmal zurückzukommen, sagen, Stand jetzt als in Anführungszeichen wieder gestandener Senior-Entwickler mit Systemarchitektur-Background braucht es nach wie vor. Und die Details können wir dann gleich mal eingehen, wie ich arbeite da in diesen Bereichen. Wie man allerdings als Neueinsteiger da mal diesen Punkt erreicht, ohne die Erfahrungen gemacht zu haben oder ohne die Erfahrungen so gemacht zu haben, wie wir sie gemacht haben, das stelle ich mir tatsächlich ein bisschen da. Er war wieder eins der tatsächlich. Stelle ich mir schwierig vor und weiß ich auch gar nicht so richtig, aber nur weil das der Weg dahin vielleicht ein anderer ist, gibt es ihn ja trotzdem. Also auch gibt ja diese Meinung oder was man immer wieder hört, ja, Junior-Entwickler werden nicht mehr gebraucht, die werden komplett ersetzt. Mhm. Sehe ich auch nicht so, dass das wirklich so ist. Wenn Arbeiten mit einem KI-Modell dann doch ein bisschen was anderes ist. Und
lass mich das mal kurz aufnehmen. Okay. Also einfach auch für die Hörerinnen und Hörer, die jetzt nicht Software entwickeln. Hier der Unterschied zwischen Junior und Senior. Den Junior siehst du eher als, ich nenne es jetzt mal, ausführende Partei. Du hast ein Pflichtenheft, da steht genau drin, was codiert werden muss. Und die Person ist in der Lage, das in der Computersprache XYZ auszuführen, zu testen und abzuliefern. Der Senior ist derjenige, der guckt, dass die ganzen einzelnen Funktionen zusammenspielen, dass das einer gewissen Sicherheitsarchitektur entspricht, dass es dem entspricht, was der Kunde tatsächlich wünscht und ähnliches. Also da ist mehr auch ein bisschen Management und ich nenne es jetzt mal so Parameter, die den Zusammenbau der komplexen Software an sich, also des finalen Produkts beinhaltet. Ist das so die Trennung, die du auch siehst?
Würde ich ziemlich genauso unterschreiben, der Senior als Schnittstelle zum Management, Schnittstelle zu den Kunden, dann vielleicht auch je nachdem, wie du aufgebaut bist, wie du strukturiert bist, der die größere Vision im Kopf hat, mal wie das System funktionieren soll, was es tun soll, aber auch das in Technik übersetzt.
Okay, aber
eine Architektur entwickelt, welche Komponenten soll die Software haben, welche Plugins, welche Frameworks sollen eingesetzt werden.
Okay.
Der so eine Vision entwickelt, wie die Daten darin fließen und transformiert werden, wie damit gearbeitet wird, während der Junior eben sagt, hier ist das System und funktioniert so und so, wir brauchen an der Stelle noch diese Funktionalität, diese Erweiterung.
Ich habe das auch mehrfach gelesen, dass es eng wird für Junior-Developer und ich weiß auch nicht, ob das stimmt. Eine andere Sichtweise könnte ja sein, dass der Einstieg vielleicht beschleunigt wird. Weil wenn du jetzt anfängst mit dem Thema, du willst programmieren lernen, hast du erstmal die Möglichkeit, das super aufbereitet zu lernen durch Lernmaterialien mit KI. Und du startest natürlich schon, wenn du auch mit Vibe-Coding anfängst, mit einem, sage ich mal, komplexeren Projekt. Und wenn du sozusagen was programmieren lässt über eine KI und dich dann durch diesen Code suchst, um Fehler zu finden, dann lernst du ja auch automatisch. Ist vielleicht ein anderer Weg, aber es weckt vielleicht sogar das Interesse, wenn du mit einem laufenden, komplexeren Programm anfangen kannst. Weißt du, wenn du jetzt dein Hello World schreibst, okay, gut, dann hast du ein Hello World. Aber wenn du jetzt sagst, hey, ich fange jetzt schon mit was an und box mich da durch.
Ich glaube, es geht auch um was anderes. Wir müssen ja auch oder wissen ja heute noch, dass die Ergebnisse einer KI überprüft werden müssen aus Halluzinationsgründen, aus dass sie zwischendurch Sachen vergessen, die sie schon drin hatten und du möchtest eine Erweiterung, Ergänzung und dann fehlt aber von Anfang an was. Das heißt, du brauchst schon eine Person, die dann drüber guckt und sagt, es ist noch alles so, wie es sein soll. Wir wissen auch, Unit-Tests oder so machen Fehler. Also ich kenne mal das Beispiel, das wir hatten. Ein Unit-Test meckert nicht, wenn eins rauskommt. Und es war eine True-False-Abfrage. Aber es hätte theoretisch auch zwei kommen können. Das sah aber der Unit-Test nicht vor. Das hat uns der Amerikaner mal erzählt, den wir gesprochen haben, Rüdiger, du erinnerst dich. Also ich sehe das auch so, dass du da immer noch Menschen brauchst. Die Frage ist, kannst du das als Junior schon leisten oder nicht?
Eine sehr schwierige Frage. Du kannst von beiden Seiten argumentieren, finde ich. Ich könnte Rüdiger einmal recht geben, ich könnte aber auch entgegnen, okay, der Junior hat gleich eine wahnsinnig große Macht und kann gleich Aufgaben lösen, vermeintlich lösen, ohne ein tieferes Verständnis davon zu haben, ohne den Schmerz, den wir alle hatten, um es zu erarbeiten, die Dokus durchlesen. Ich habe ja noch Bücher verwendet. Ich weiß, Opa erzählt vom Krieg, aber als ich eine neue Programmiersprache gelernt
Addison
habe.
Addison Wesley mit Tieren drauf, oder?
Richtig, genau. Ja. Ich habe mir Bücher gekauft und die gelernt, gelesen und
haben,
so gelernt.
Haben wir auch. Haben wir auch alle.
Brauchst du dann natürlich nicht mehr. Tobi hält gerade eins ins Bild.
Ja. Genau.
Oder anderes Beispiel. Ich beschäftige mich gerade mit dem Training von Computer Vision Objekterkennung. Das ist ein Bereich, der von dem habe ich keine Ahnung. Oder nur eine sehr theoretische Ahnung. Ich weiß nicht, wie das funktioniert. Ich weiß nicht, wie man so ein Python, ich kann kein Python, ich kann kein Python programmieren.
Erklär kurz, was soll das machen? Du willst was erkennen. Also der Computer soll selbstständig Dinge erkennen können.
Genau, ich will jetzt nicht ins Detail gehen, weil das ein Kundenthema ist, aber genau, es geht darum, in einem schwierigen, visuell schwierigen Umfeld Objekte einmal zu erkennen, dass die Objekte da sind und die aber auch zu klassifizieren. Also welche Art von Objekt ist das? So, davon habe ich eine theoretische Ahnung, wie das funktioniert grundsätzlich. Ich kann aber kein Python, habe ich nie gelernt. Das ist so die Programmiersprache, mit der man so Large Language Models oder Computer Vision Zeugs programmiert. Hat mich aber jetzt nicht davon abgehalten, das zu machen. Einfach, ich habe mich hingesetzt mit Cloud Code, habe das Ganze geplant auf einer theoretischen Ebene und die Software selber geplant, habe das Vorgehen geplant, nämlich das Einsammeln, wie sammle ich Daten ein, habe die Daten eingesammelt und dann angefangen, mir fertige Modelle zu nehmen, habe diese weiter trainiert. Und der Trainingsdaten, die Trainingsdaten waren alle verschieden. Das heißt, ich brauchte individuelle Skripte. Hatte wahnsinnig schnell produktive Ergebnisse. Ja, und die auch funktioniert haben. Das Machine Learning testet sich ja dann auch immer selber, zumindest gegen die Trainingsdaten oder gegen nochmal abgesonderte Trainingsdaten. Und habe das Ganze dann am Ende noch für Mobile konvertiert. Also es soll im mobilen Umfeld laufen. Und noch eine Test-App mir schreiben lassen, als diesen ganzen prototypisch, also noch nicht für Produktion, aber prototypisch, diesen ganzen Prozess von der Planung, von dem Einsammeln von Trainingsdaten, Suchen von fertigen Modellen, weiter trainieren, konvertieren auf Mobile und eine Sample-Mobile-App, die ein Video-Stream hat und die tatsächlich dann Objekte identifiziert und klassifiziert hat, das hatte ich an einem Dreivierteltag.
Das ist schon irre.
Das ist eigentlich spektakulär für eine Technologie, von der ich außer jetzt theoretisch gar nicht so viel Ahnung habe.
Ja, ist total beeindruckend.
Und das könnte natürlich auch der Junior vielleicht so machen. Und dann müssen wir uns halt über die Gefahren da unterhalten. Was gibt es da zu beachten? Was könnte ein Problem sein?
Gut, der Junior wird wahrscheinlich nicht auf die sicherheitsrelevanten Entwicklungen achten, weil er die vielleicht nicht kennt, weil er die Schwachstellen nicht kennt, weil er da sozusagen einfach von der KI auch nicht darauf hingewiesen wird, nach dem Motto, hey, hier, diese Variable musst du anders definieren, weil sonst hast du hier die Möglichkeit für was weiß ich, Buffer Overflow, sonst was. Wenn du es nicht weißt, dass es das gibt, wird die KI dir es wahrscheinlich auch nicht sagen.
Ja, aber wir waren ja, wie gesagt, wie wird der Junior zum Senior? Vielleicht ist es aber auch einfach ein Wahnsinnstool. Vielleicht findet er Fehler, schaut dann in den Code, so wie wir früher auf Stack Overflow oder in Foren auf Fehler gesucht haben. Das ist eine wahnsinnig gute Hilfe. Vielleicht lässt er sich von der KI einfach erklären. Das ist auch was ich jetzt in diesem eben genannten Beispiel, weil es mich auch so ein bisschen nervt, dass ich es nicht besser verstehe, was da passiert und warum er jetzt was so und so macht. Lass es mir dann auch erklären von der KI. Warum machst du das jetzt so? Ist das eine gute Idee? Ich habe das mal anders irgendwo gelesen und dann kommt es auch vor, dass die KI sagt, okay, ja, vielleicht kann man auch so machen, gute Idee.
Und das ist was, das habe ich tatsächlich von dir gelernt, weil wir hatten das Thema, warum gibt ChatGPT mir als Zufallszahl immer die 7? Erinnerst dich, Tobi?
Ja, natürlich. Und dann die 4.
Ja, und dann die 4 und dann hab ich's dem Ivo geschickt und dann sagt er so, ja, frag doch mal, warum das so ist. Das ist ja klar, warum frage ich einfach ChatGPT, warum er mir diese Zahl gegeben hat, ja? Du musst einfach, ja, also auf die Idee musst du erst kommen. Dass es ja keine Suchmaschine ist, sondern du hast ein Sprachmodell, wo du auch hinterfragen kannst, warum zeigst du mir jetzt genau das und nicht das andere?
Ja.
Geht mit Perplexity und allen anderen genauso. Ja,
ja, aber da musst du tatsächlich drauf kommen und das zurückfragen und auch das Interesse haben. Aber es ist auch etwas, was wahrscheinlich auch eher Menschen tun, die das im normalen sozialen Umfeld mit echten Menschen auch machen. Also die auch nicht einfach alles glauben, was da gesagt wird, sondern es sich vielleicht erstmal selbst im Kopf fragen, kann das überhaupt passen oder habe ich alles verstanden? Und wenn nein, eben rückfragen und eben diese Informationen aufsaugen.
Ich glaube, das ist der Grund, warum man es nicht macht, ist ein anderer. Weil wir sind auf jahrelang darauf trainiert worden, dass wenn Google uns 10 Seiten auf der ersten Startseite präsentiert, uns nicht erklärt, warum es genau diese 10 sind. Das ist sogar ein sehr gut gehütetes Geheimnis bei Google, wie du auf diese Startseite kommst. Und das heißt, der Output, den wir präsentiert bekommen, den stellen wir erstmal. Also in Frage vielleicht schon, aber wir lassen uns nicht erklären, warum das ist. Mit einem Sprachmodell geht das halt. Ja? Also das ist super, ein super wichtiges Tool zu fragen, so, hey, warum? Warum ist das Skript jetzt so?
Aber ich glaube, dass der Ivo einer ist, so wie ich ihn kennengelernt habe, der tatsächlich auch mal nachfragt und sagt, wie kommst du jetzt drauf, Rüdiger? Oder sonst, warum sagst du das jetzt? Also den Eindruck hatte ich schon. Und ich weiß jetzt nicht, Ivo, wie du dich da siehst. Ich glaube, dass du schon jemand bist, der wissen möchte. Also du hast ja deine Erfahrung. Wir haben ja jetzt wirklich viel gefragt und du warst auch immer super schnell, wenn irgendwas kam. Ich erinnere mich an dieses Thema, das mit Bolt und Sixt angefangen hat, mit diesem UN Location Notification Dingsbums. Du hattest ja nach 2 Minuten eine Erklärung direkt aus der Apple API für uns und hast uns wirklich geholfen, da dieses ich sage jetzt mal, diese Funktion zu verstehen und dann auch die richtigen Fragen zu stellen. Also es kommt ja nicht von irgendwo, Ivo. Das hast du dir ja auch selbst alles erarbeitet, dieses Nachfragen.
Ja, man muss aber fairerweise sagen, dass es immer nur so 80% manchmal auch sind und man dann noch nachliest und dann es noch besser versteht oder genauer versteht. Es sei an das Beispiel von eurem Gast aus der vorletzten Folge erinnert, wo ich dann irgendwann morgens euch nochmal angeschrieben habe und es ging um die Zertifizierung und der Wallet-Pässe, wo ich dann gesagt habe, ja, aber das ergibt doch gar keinen Sinn. Daten, wenn die zertifiziert werden, dann ist es doch egal, ob die jetzt lokal ausgelesen werden oder nicht. Sobald sie zum Server müssen und sie müssen zum Server und dort zertifiziert werden, dann ist doch das Geheimnis nicht mehr gewahrt. Und der Justin war es damals, der hat ja darauf eine gute Antwort gehabt und das wusste ich einfach nicht und habe das gelernt, dass da eben nicht die Rohdaten, sondern Hashes auf die Daten geschickt werden.
Können. Das heißt, kannst von unserem Podcast noch was lernen. Ist doch super. Ist doch schön. Wir haben sogar was für die Senior-Entwickler am Start. Ist doch schön.
Ja.
Das ist doch schön.
Aber nochmal zurück, weil ich finde das wirklich eine spannende Frage mit den Junior-Entwicklern, weil ich auch viel mit Junior-Entwicklern zu tun habe. Vielleicht ist es am Ende einfach auch eine Typ-Sache. Ja, man kann sich das leicht machen, man kann vielleicht noch eher als früher einfach auch mitschwimmen, vermeintlich gute Ergebnisse liefern. Und ob er dann, wie nennt man das so, negative Entwicklungskosten, die dann später kommen. Und versus der Typ, den es halt vielleicht auch interessiert, der es lernen möchte.
Meinst du jetzt, dass es Leute gibt, die einfach gar nicht mehr machen wollen, die also zufrieden sind mit, ich sag jetzt mal, so einem Job, wo einem hingelegt wird, mach bitte so eine Funktion, mach danach so eine Funktion und liefer die ab in der Programmiersprache? Weil das gibt es ja mit Sicherheit. Also ich möchte jetzt gar keinen
Job herausnehmen. Dann muss man ja gar nicht irgendwie wegschauen und so tun, als ob einen das nicht selber auch betreffen würde. Es gibt immer die Problemstellungen, wo man sagt, okay, ich bin jetzt an der Lösung interessiert und der Kunde ist auch an der Lösung interessiert. In erster Instanz. Und dann gibt es die Themen, in die man sich so ein bisschen reinfrisst. Also ich will das jetzt gar nicht gute Entwickler, schlechte Entwickler, sondern das hängt auch vom Thema ab und vom
Umfeld.
Ja, ja.
Ne? Ja. Alter, Erfahrung spielt ja alles. Wie heißt das Peterchen-Prinzip, glaube ich, wenn du irgendjemand beförderst, der super gut ist in seinem Job und dann halt als Führungskraft einfach die falsche Besetzung ist. Also auch da muss man ja...
Das Peter-Prinzip, ich kenne das Dilbert-Prinzip.
Ja, das gibt es auch, aber ich dachte, das heißt so, vielleicht täusche ich mich.
Es heißt Peter-Prinzip, ja.
Schon, ne?
Erklär mal, Rüdiger.
Das ist, was der Tobi gesagt hat. Du wirst immer nur zum Grad deiner Unfähigkeit befördert, sozusagen. Also.
Das ist doch das Dilbert-Prinzip.
Ach so, ja.
Ich kenne das als Peter-Prinzip.
Okay.
Also Dilbert war für mich der, wo der Chef gefragt hat, drucken Sie mir doch mal das Internet aus, ich möchte mir das übers Wochenende auch mal durchlesen. Das war für mich Dilbert. Oder wie er auf der Toilette sitzt in den USA, muss man dazu sagen, sonst versteht man das vielleicht nicht. Da habe ich gerade bei UPS in New Jersey gearbeitet. Sagt, hey Mom, guess who's got an office with a door? Was, weil die alle Cubicles hatten. Er wurde auf die Toilette verbannt und hatte ein Büro mit Türe.
Meine Frau ist großer Dilbert-Fan. Schon immer. Und bei uns, bei der Waschmaschine im Keller, liegt ein Dilbert-Comic. Und immer, wenn man zu früh bei der Waschmaschine ist, weil die noch fünf, weil es immer so ist, man geht zur Waschmaschine, sie ist noch nicht fertig.
Ist nicht smart.
Man hat noch fünf Schickt Minuten keine zu warten. Und dann ist ein... Bitte?
Schickt deine Waschmaschine keine Push-Notification, dass sie fertig ist?
Nein.
Ich glaube ich auch, weiß, es liegt... eher am Trockner. Kennt ihr das Problem? Beim Trockner steht 3 Minuten und du kommst noch 5 und dann plötzlich steht da noch 4 und du denkst, was ist jetzt los? Aber diese Zeitangabe ist, habe ich gelernt, beim Trockner ist immer geschätzt, weil die abhängt von der Feuchtigkeit, die noch im Trockenraum ist. Und er einfach nicht weiß, offensichtlich sicher nicht weiß, wie lange es wirklich noch dauert. Deswegen ändert sich das immer und deswegen stimmt eine Anzeige beim Trockner eher nur so, passt noch nicht.
Ich habe auch schon Fälle, wo das dann mehr geworden ist.
Ja.
Ja, kann ich bestätigen. Ja. Ich habe gerade so Vibes für einen neuen Podcast, wenn dieses IT-Thema dann langsam erledigt hat.
Okay. Aber vielleicht, Ivo, um es kurz abzuschließen, also der perfekte Entwickler in meinen Augen ist der Entwickler, der den ganzen Tag an seinem Kundenprojekt arbeitet, das die Fehler findet, das feintunet und so weiter und dann um 17:30, wenn er fertig ist, dann dreht er sich einmal um 90 Grad, sitzt an seinem Privatrechner und entwickelt weiter an seinem privaten Projekt. Stimmt's? Oder habe ich recht?
Ich antworte zweigeteilt. Wenn ich in einem Bewerbungsgespräch jemanden habe und ich frage, was er in seiner Freizeit macht, diese Freiheit nehme ich mir immer, weil wir ein sehr kleines Team sind und möchte auch den Menschen kennenlernen.
Du selbst frage lachen.
Immer, was die so in ihrer, weil sie das so, da hört sich so gestellt an, so blöd, so Human Research, bla bla. Aber trotzdem, wir wissen, was ist das für ein Typ? Und dann frage ich aber, was machst du so in deiner Freizeit? Wie tut's uns dann gleich immer meistens? Und dann gibt's viele, die dann heutzutage, was die Jugend geht, ins Fitnessstudio, geht laufen. Da kann ich so ein bisschen bestätigen, das ist so. Oder scheint so zu sein, oder das ist das, was sie kommunizieren. Und es gibt auch einen bestimmten Prozentsatz von so 20 oder 30%, die sagen dann immer, ich programmiere dann in meiner Freizeit, verstehe die Frage jetzt gar nicht. und ich weiß gar nicht, ob ich das immer gut finde, weil ich bin auch nicht so, dass ich jetzt in jeder freien Minute, sondern ich habe auch noch, ich muss schlechte Filme aus den 80ern sammeln und habe eine Familie und versuche auch ein bisschen Sport zu machen und so. Ja, das ist nicht so, dass ich permanent und Tag und Nacht. Ich habe schon oft im Kopf, ja, aber ich mache zumindest physisch auch oft andere Sachen. Aber um den Bogen zu schließen, es ist oft so, dass das dann tatsächlich auch wieder 5 Euro recht gute Entwickler sind, tatsächlich bei mir so rauskristallisiert.
Ja klar, wenn die Side-Projects haben und ihre eigenen Probleme sozusagen schon gelöst haben, dann erweitert das natürlich irgendwie auch.
Ja, diese Side-Projects sind sehr wichtig.
Ja.
Da komme ich ja auch her. Also ich war als Kind schon so und habe mir irgendwelche Sachen gebastelt und das habe ich mit in die Softwareentwicklung genommen und das eine oder andere Nebenprojekt dann auch in meiner Freizeit gemacht. Mache ich heute noch. Dann weißt du ja selber, dass ich ab und zu mit irgendwelchen blöden Ideen komme. Und also für sowas ist übrigens KI ein echter Segen, weil man auch als kleines Miniteam wirklich große Sachen oder größere Sachen bewegen kann oder schneller auch bewegen kann.
Was meinst du? Also Beispiel?
Rüdiger, wir haben schon öfters über dieses Podcast-Projekt gesprochen. Ja. Ich weiß nicht, ob ich das hier mal reinwerfen kann.
Sehr gerne.
So Anfang des Jahres oder vor einem Jahr oder anderthalb Jahren kam Campfire.
Aber Campfire ist, ich weiß gar nicht, wann es gestartet ist, ist ja eine geschlossene Plattform, wo du quasi Podcast hören kannst und Podcast live kommentieren kannst. Also du kannst quasi, wenn du einen Podcast hörst, bei Minute 12 hat der eine was gesagt, kannst du dann bei Minute 12 einen Kommentar reinschreiben, was dann auch der Podcast-Creator sehen kann. Nachteil, die App ist geschlossen, du kannst dann mit deinem Podcast nicht einfach so rein.
Ja, ich fand, das ist eine mega gute Idee. Das hat mich angesprochen. Ich weiß, das spricht nicht jeden an. Podcast ist ein sehr, Podcast hören ist ein auch manche hören und konsumieren und machen dabei die Wäsche, besagte Wäsche im Keller oder Sport oder was auch immer. Ich werde oft getriggert und denke mir, ich will Feedback geben. Ihr kennt es ja.
Wir kennen es, ja.
Zwangsläufig.
Ja.
Manchmal habe ich noch nicht mal vom Rüdiger die Rückinfo, er ist draußen, da kommt schon vom Ivo, hier, also Jungs, da habt ihr Mist erzählt. Oder hier.
Und ich fand, das war eine wirklich gute Idee, aber es war einmal geschlossen, also nicht auf einer offenen Plattform. Sascha Lobo macht eine geschlossene Plattform, das ist auch irgendwie, naja. Und es war auch von dem Podcast selber, also das ist eine limitierte Anzahl von Podcasts drin, die da eben mitmachen oder die von irgendeiner Company, ich weiß es nicht, interessiert mich auch nicht. Und da habe ich mir gedacht, super Idee, Umsetzung hat mir nicht so gut gefallen, auch optisch und wie es im technischen und optisch umgesetzt ist, nicht. Da habe ich gedacht, mache ich halt mal besser. Nehme ich den Fediverse-Gedanken, nehme einen Podcast-Player, nehme Community-Building, was ja wo ja oft auch kleinere Podcasts Probleme haben, da was zustande zu kriegen, ihr Feedback einzusammeln. Und habe gedacht, misch das zusammen und mach ein Projekt draus. Habe mich hingesetzt und das ist für uns so ein typisches Set von der Software her. Wir haben eine relativ große Serverkomponente, wir haben eine Client-Komponente, also die Apps am Ende. Hab mich beraten mit der KI. Das ist auch was mittlerweile gängig ist, bei mir im Prozess drin ist, dass ich über Systemarchitektur spreche, plane, mir Vorschläge mache, Pro und Contra für bestimmte Entscheidungen, welche Frameworks eingesetzt werden, welche Technologie und so weiter. Und bin in die Umsetzung gegangen, hatte nach einem Wochenende einen relativ guten Prototyp. Noch nicht in allen Facetten. Ich wusste genau, was ich tun wollte, also konnte die KI auch gut anleihen, gut anweisen, sich einer engen Leine führen. Das ist auch je enger, je besser, meiner Meinung nach. Und genau, das gibt einem neue Möglichkeiten für solche Seitenprojekte.
Definitiv. Ich meine, das Problem, also du kannst natürlich gegen so einen Campfire relativ wenig erstmal machen, weil die natürlich eine riesen Reichweite haben und sehr viel Budget hin dran haben und alles. Also du kannst da nicht quasi direkt mit denen konkurrieren mit deinem Projekt, aber du hast zumindest die technische Möglichkeit, das nachzubauen oder besser zu bauen, dass du sagst, ey, pass auf, da gefallen mir Dinge nicht. Ich mache mir jetzt mal meine eigene Podcast-App, was ja, sage ich mal, nicht viele Leute machen konnten früher oder vor KI. Jetzt ist die Hürde gesunken, mehr Leute können das machen und du kannst es eben, also du hättest vorher auch gekonnt, aber jetzt kannst du es halt an einem Wochenende einfach mal so hinstellen nebenbei, was ja schon total crazy ist eigentlich.
Genau, insbesondere dieses Integration von Fediverse mit Podcasts, da braucht man ja auch ein Proof of Concept. Also ich habe da gerne was Belastbares, das hatte man dann relativ schnell.
Und du hast, wenn ich mich recht erinnere, du hast damals gesagt, du willst das komplett Vibe-coden lassen? Also du,
ja, das wäre so ein Use Case gewesen, den man vielleicht noch irgendwie marketingtechnisch oder pressetechnisch hätte vermarkten können, dass man gesagt hat, okay, ihr geiles Projekt und selber umgesetzt, nur mit Vibe-Coding, keine Zeile Code selber geschrieben. Ja, das wäre so der.
Ja, ich bin gespannt. Also wenn du weiter dran arbeitest und das irgendwann mal kommt, dann sind wir gerne dabei und testen das, weil ich finde es auch spannend. Ich glaube, bei manchen Podcasts macht es auch Sinn, wenn man da mal direkt kommentieren kann bei der Minute und man muss das loswerden. Ich kenne das auch. Ja, das denkst du, nee, das ist so nicht. Ich muss da jetzt reingrätschen. Kannst du ja normalerweise nicht. Und ich kann dir sagen, als jemand, der Podcast macht, ich weiß, du hörst den Podcast immer relativ zeitnah. Wir releasen meistens dienstags um 8. Und dann hast du quasi dein privates Campfire und schickst uns dann die Kommentare zur Folge. Da steht natürlich keine Minute dabei. Wir wissen nicht so richtig, auf was bezieht er sich jetzt. Es ist relativ schwierig, dann darauf Bezug zu nehmen. Das heißt, auch für den Creator wird das sinnvoll sein, zu sagen, der bezieht sich auf dieses Thema, auf diesen Teil des Podcasts. Da hat er jetzt noch einen Input, den du dann in der nächsten Folge wieder aufnehmen könntest. Ja? Also Das ist tatsächlich bei Kommentaren immer schwer zu sagen, okay, auf was bezieht sich die Person jetzt genau? Ja? Dementsprechend wäre so eine App auch durchaus hilfreich.
Ja, keine es gibt Frage. Noch einen anderen Punkt, den ich da sehe. Also auch wenn das Projekt gar nicht fertig wird, die meisten Projekte sind ja so, dass du erstmal 80% des Projektes in 20% der Zeit kriegst und die restlichen 20% brauchen 80% Zeit, so wie man das typischerweise sagt. Aber es geht ja oft darum, dass du mit diesen ersten 80% für dich dieses Proof of Concept einfach so gebaut hast, dass es läuft. Du weißt ungefähr noch, was fehlt und wie viel Aufwand man reinstecken muss, um es zu einem Produkt zu machen. Aber manchmal will man das ja gar nicht. Also auch das gelernt haben, ausprobiert haben, sich selbst bestätigt haben, dass man es kann und dass es funktioniert oder auch festgestellt zu haben, ich könnte es, aber es funktioniert technisch dann doch nicht so oder wird nicht angenommen oder sonst irgendwas, was man beim Testen vielleicht schon merkt. Das hilft ja auch einen vom Junior zum Senior zu machen, sage ich mal. Das ist ja das, was man Erfahrung auch braucht und man muss nicht jede App wirklich 100% fertig bauen.
Absolut. Absolut. Das war eins der ersten größeren, reinen Vibe-Coding-Seitenprojekte, die ich gemacht habe und viel gelernt. Auch ein Fehlschluss. Also ich habe das auch, ich weiß nicht, inwieweit ich da jetzt in die Tiefe noch gehen soll. Also
gerne.
Der erste Versuch war so dieses der Traum von Rüdiger, ein großer Prompt, den ich reinkippe.
Ja.
Ich warte eine halbe Stunde, trinke einen Espresso an der Straßenseite, gehe wieder an meinen Schreibtisch und die App ist fertig, inklusive Server und so weiter. Das hat auch irgendwie funktioniert, aber das war für mich sehr, sehr unbefriedigend. Also da kam irgendwas raus, das hat auch funktioniert. Ich konnte auch einen Podcast abspielen und ich konnte auch einen Kommentar abgeben und es war irgendwie alles da, aber nicht zu gebrauchen. Und dann habe ich es nochmal komplett anders gemacht und habe Regeln mir ausgedacht für die KI. Sowas wie diskutiere wichtige Entscheidungen mit mir, halte dich an bestimmte Softwareentwicklungspattern, halte dich an deine eigenen Regeln. Das heißt, wenn wir jetzt was auf eine bestimmte Art und Weise machen, dann mach das in Zukunft auch so. Das sind ja so, mit solchen Regeln haben ja KIs ihre Probleme und das habe ich versucht eben zu dokumentieren und immer in dem Kontext zu halten und nur Schritt für Schritt arbeiten, nur das umsetzen, was ich gesagt habe oder was gerade Thema ist, nicht mehr machen.
Ah, okay, du hast es quasi limitiert, weil das war ein Feature.
Absolut, ja.
Dass ich bei dieser Foto-App, die ich gewipe-coded habe, tatsächlich erstmal total beeindruckend fand, weil der mir Sachen eingebaut hat, nach denen ich nicht gefragt habe, die aber vollkommen sinnvoll waren für diese App. Also da hat alles gepasst, sage ich mal. Jetzt auch nicht mit dem ersten
Punkt. Das ist auch oft sinnvoll, aber ich hätte es halt gerne diskutiert. Und wenn ich schon ein Persistenz-Framework drin habe, dann möchte ich gerne, wenn ich am zweiten Tag wieder an dem Projekt arbeite, idealerweise meine Daten über genau das Persistenz-Framework persistiert haben und nicht dann irgendwie anders. Geht zwar auch, aber führt halt zu nicht wartbaren Softwareprojekten.
Das ist auch was ich gelernt habe. Also du hast uns mal dieses Video geschickt, da haben wir auch mal drüber gesprochen. Zwei Entwickler Vibe-Coden um die Wette, haben sich das Limit gesetzt, 7 Prompts maximal.
7 Prompts waren es, ja.
Und danach muss ein Spiel da sein. Also ein spielbares mit Grafik und allem drunter. Und ich glaube mittlerweile, dass diese 7 Prompts, dass es gar keine Einschränkung ist, weil ich habe festgestellt, umso mehr Prompts du dann hast, umso schlechter wird es am Ende. Am Anfang hast du, also zumindest bei meinen kleinen Vibe-gecodeten Projekten, ist es tatsächlich so, 5 €. Die ersten 3, 4, super, geht immer weiter, das Ding wird immer besser, aber irgendwann fällt es ab. Irgendwann kommen da entweder neue Features rein oder alte Sachen funktionieren nicht mehr. Irgendwann verliert es das irgendwie.
Es ist ja auch vergleichbar mit diesen Bildgeneratoren, wo du sagst, hier ist ein Foto, generier das exakt gleich nach. Und das machst du iterativ 20, 30 Mal und dann kommt ein völlig anderes Bild raus, als am Anfang war. Obwohl du jedes Mal gesagt hast, lass es 100%ig identisch, mach keine Änderungen. Also das kann ja auch ein LLM oder eine KI einfach nicht besonders gut.
Kann ich so bestätigen, das ist so. Ist auch irgendwie erklärbar durch das Kontext-Window, durch Kontext-Windows, die irgendwann volllaufen, so eine Compression drüber läuft. mit dem Beispiel, was du hast, so eine KI ist halt nicht deterministisch. Und da kommt einfach per Definition immer was anderes raus. Das ist ja auch eine Stärke, aber hier auch eine Schwäche. Und das sind so die nächsten Schritte, die es meiner Meinung nach im Vibe-Coding oder KI-unterstützten Coding bräuchte, so eine Art Gedächtnispersistenz, Lernfähigkeit, Dinge auch vom Nutzer einfach lernen und dann immer wieder so tun. Aber das geht eben einfach jetzt per Definition noch nicht. So. Mal schauen.
Ja, auch das ist ja wieder was Erfahrung braucht. Also wenn du vom User lernen willst oder sollst als KI, dann muss ja der User auch was können, oder mehr können als die KI. Das wird ja das, was dieses Vibe-Coding jetzt ja auch aus meiner Sicht ein bisschen problematisch macht, dass halt jeder ein Programm rauskriegt. Das ist erstmal auf den ersten Blick total spannend und gut, aber eben dann so Sachen wie achte drauf, dass Security ist, dass die Passwörter gehasht werden, das kannst du ja der KI nur mitgeben, wenn du weißt, dass man sowas typischerweise in einem Projekt als Entwickler machen muss. Und ich habe schon verstanden, dass einige dieser Dinge, also Passwort verhashen zum Beispiel, machen die KIs mittlerweile selbst, das haben die kapiert. Aber so Security gerade ist ja ein deutlich größeres Thema. Und da scheint, zum Stand heute, habe ich es auch aus meiner Erfahrung, auch bei Claude, auch wenn das vermutlich momentan beste Tool ist, da hakt es an der einen oder anderen Stelle immer wieder, wenn man es ihm nicht sagt.
Ja, da sollte jetzt aber kein falscher Eindruck entstehen. Also wenn ich Vibe code, ist es schon so, dass ich meinen Input und meinen Prompt schreibe oder mittlerweile auch einspreche, auch KI-based übrigens, Whisper-Sync. Und das mache ich innerhalb meiner IDE und ich kriege dann den Vorschlag, habe dann links den alten Quellcode und rechts den aktualisierten und ich review das und schaue dann drüber. Wenn es um neue Funktionalität geht. Schaue ich dann, ob das Sinn ergibt, ob das Passwort in deinem Beispiel gehasht ist, auch wenn das jetzt selber noch nie untergekommen ist, aber das würde mir auffallen und dann übernehme ich das. Oder eben nicht. Und sage, schau doch nochmal da, kann man vielleicht besser machen. Das meine ich mit diesen einer sehr engen Leine führen. Das Ganze dann.
Ja, aber auch. Darum geht es mir ja. Das musst du ja wissen und können. Aber wenn du jemand hinsetzt und sagt, hier, hey, du bist jetzt auch Programmierer, du musst da bloß reinsprechen, was du haben willst, und dann kommt eine fertige App raus, das ist ja noch nicht so. Ich meine, die funktioniert zwar und ist eine fertige App, aber es ist kein Produkt, das du zu einem Kunden geben könntest, weil es einfach irgendwas kaputt macht.
Das wollte ich gerade sagen. Also du hast gesagt, das kann jetzt jeder, es kann eben nicht jeder. Weil nochmal zurück zu dieser Foto-App beispielsweise, weil eine Freundin gefragt hat, könnte ich das auch? Und dann habe ich kurz überlegt, die Antwort ist eigentlich nein, weil sie hat keinen Server, sie hat keine Domain, hat wahrscheinlich in ihrem Leben noch nie eine Domain bestellt, weiß nicht, wie sie eine Apache aufsetzt, weiß nicht, wie sie die Dateien von der KI auf ihren Server bekommt und quasi diese Schritte, das Ding auch zur Produktion zu kriegen, kennt die Leute natürlich noch nicht. Du kannst eine KI fragen, wie das geht und sich dann da durchleiten lassen, aber ich weiß nicht, ob du in der Lage bist, die richtigen Fragen zu stellen, wenn du gar keinen Plan hast von der Thematik. Also es kann noch nicht jeder.
Würde ich so ein bisschen abgrenzen. Einmal Thema Microservices. Da kann es, glaube ich, ganz gut funktionieren, auch ohne tieferen Einblick. Als Microservice bedeutet, du hast so eine kleine, für sich abgeschlossene Software-Einheit, die eine Sache tut.
Ich habe hier zwei CSV-Dateien, unterschiedliches Format. Mach mal groß.
Genau. Und das ist ja so ein Architekturansatz in der Softwareentwicklung. So verteilte Systeme, Mikrosysteme. Das könnte ganz gut funktionieren mit einer KI. Du eben, die hat eine, du sagst hier, transformier diese CSV-Datei, die da liegt, und biete sie als JSON-Datei, als Webservice an. Und das ist eine relativ eingeschränkte, klar definierte Aufgabe. Da passiert nicht viel, das ist nicht viel Code. Auch wenn du ihn schreiben würdest, kannst du auch von der KI schreiben lassen, sollte ohne Schwierigkeiten gehen. Baue ich mir ein System auf mit vielen kleinen solchen Microservices, könnte ganz gut funktionieren. Probleme hat so eine KI aber auch immer, wenn es um große, komplexe Systeme geht. Die hat einfach keine Chance, die umfänglich zu verstehen. Natürlich, Cloud arbeitet dann so, dass sie die Dateien parst und nach bestimmten Texten dann wieder sucht, mit einer Regex, mit Dateinamen, Oder ich mache es auch so, ich sage ihr direkt, welche Dateien wo liegen und welche sie verwenden sollen. Aber sie hat kein Verständnis, kein umfassendes. Das heißt, an einem so großen Software-Monolithen mit verschiedenen Schichten und Komponenten und Aufgaben dann zu arbeiten, das kann sie nicht selbstständig im Moment. Braucht es jemanden, der ihr sagt, mach das.
Ich meine aber was ganz anderes, weil beispielsweise, selbst wenn die KI, selbst wenn der Claude ein fertiges App-Installationspaket rauslässt, musst du es immer noch irgendwie in den App-Store kriegen, musst diese ganzen Sachen drumherum machen. Und wenn du das noch nie gemacht hast und du keinen Apple-Developer-Account hast und kein Apple-Developer bist, da hast du halt verloren. Also diese Schritte kann dir die KI noch nicht abnehmen.
Das ist richtig, den Apple-Developer-Account verwalten und Apps in den Store bringen.
Das will
man auch nicht als normaler Mensch.
Wahrscheinlich nicht. Aber deswegen sage ich, das sind so Sachen, es kann halt noch nicht jeder. Es gibt noch eine gewisse Hürde. Und ich sehe auch nicht, dass das jetzt mittelfristig anders sein wird. Weil um bei dem Beispiel zu bleiben, Apple wird mit Sicherheit niemals erlauben, dass du Vibe-gecodete Apps automatisch irgendwie auf die iPhones ausrollst, ohne über den App Store zu gehen, ohne diesen ganzen Prozess zu machen. Also dann ist wirklich die Plattform doomed, sage ich mal. Ja. Das wird nicht passieren. Also du brauchst auf jeden Fall noch Leute, die das verwalten und checken.
So Leute wie Nivo.
Ja.
Genau, die Seniors halt. Genau. Und du wolltest noch über ein Thema reden.
Genau. Wenn über KI-Entwicklung gesprochen wird, ist man natürlich immer schnell bei Cloud-Code, Vibe-Coding und solchen Themen. Aber ein anderer ganz interessanter Aspekt, der bei uns auch immer mehr zum Tragen kommt, ist KI-Tools in der Entwicklung selber. Einfaches Beispiel. In der Softwareentwicklung ist es oft so, dass ein Entwickler da sitzt und programmiert was in seinem eigenen Entwicklungsbranch und spielt es zurück. So. Und üblicherweise baut dann nochmal ein anderer Senior-Entwickler, da sind wir wieder beim Thema, über diesen Code und sagt dann, ja, der passt oder passt nicht. Auch nochmal die Stelle, da hast du was vergessen, das war ein schlechter Gedanke. Wow, das hast du super gelöst, das nehmen wir rein. Das Code-Review, darüber schreibe ich. Verwenden wir jetzt seit 3 Monaten in der Agentur ein KI-Tool, was uns zumindest einen Teil der Aufgaben abnimmt. Das heißt, immer wenn ein Entwickler sogenannten Merge-Request stellt, das heißt, er ist mit einer bestimmten Aufgabe fertig, sollte das Hauptprojekt übernommen werden, dann wird diese KI getriggert, schaut sich das an und findet dann ganz gut und stabil eine bestimmte Art von Schwachstellen, einfach die da über die Idee. Er kann nicht alles, das ist kein Mensch. Also der auch hier wieder der große Zusammenhang fehlt. Der KI, sie kennt nicht die Komplexität, die Zusammenhänge, die Schichten, aber bestimmte andere Sachen, falsche Semantik, ein Tippfehler, falsche Return-Werte, die unter bestimmten auch durchaus so Logik-Sachen, die auftreten können, kriegt man ein relativ stabiles Code-Review dann raus. Das wäre so ein Beispiel für so ein Tool. Für so ein KI-Tool, was einem in der Softwareentwicklung unterstützt. Ein anderes wäre Whisper AI. Entwickler sind ja sehr faul, deswegen werden wir ja überhaupt Entwickler. Wir beziehen ja unseren Spaß aus Abkürzungen und Dinge clever lösen, vermeintlich clever lösen, um Zeit zu sparen. Und für die Leute, die in das Eintippen von Prompts schon zu viel ist, nutze ich Whisper AI. Spreche quasi den Prompt ein und der wird dann transkribiert von der AI, übersetzt in einer relativ guten Qualität. Das gewährleisten ja andere Voice-to-Text-Module nicht unbedingt.
Das heißt, du sprichst rein und er transkribiert dein gesprochenes Wort live zu einem Prompt. Mhm. Macht der da noch mehr? Also ist es rein Sprache zu Text? Das klingt jetzt erstmal nicht so spannend, oder macht der da noch ein bisschen mehr?
Das ist das, wofür ich es nutze. Ich glaube, es ist ein sehr mächtiges Tool und das kann auch ganz viele andere sagen, aber dafür nutze ich es. Übrigens gelernt in dem angesprochenen Vibe-Coding-Challenge-Video. Der wechselt dann der eine, also diesen neuen Prompts zur App, was ihr damals besprochen hattet, dieses Video. Ja. Oder 7. Mhm. der benutzt es dann auch ab dem 6. und tippt dann gar nicht mehr. Und da habe ich mich gefragt, ey, im Moment, ist ja mega unfair. Das will ich auch. Und dann habe ich halt gesehen, wie er es gemacht hat.
Okay, aber ja. Apple hat sowas ja auch schon standardmäßig drin, oder? So eine Diktierfunktion, ist das jetzt was anderes? Also blöd gefragt. Also wenn du sagst, das Tool kann mehr, dann frage ich mich, was denn? Weiß der zumindest, dass diese Worte in dem Prompt nicht zu suchen haben, oder versteht er mich dann besser? So wie wir festgestellt haben, dass Siri in CarPlay offensichtlich deutlich besser versteht, als wenn ich Siri ohne CarPlay auf dem Handy mache oder sonst irgendwas. Also ist dieses Whisper für Prompting besser, als wenn ich einen Brief an meine Oma diktiere?
Also ich muss sagen, ich war mit der Voice-to-Text-Funktionalität von iOS oder auf dem Mac, das hat mich noch nie so wirklich überzeugt. Und ohne jetzt mich in der Tiefe damit beschäftigt zu haben, die Ergebnisse sind besser. Mhm. Warum auch immer. Okay. Aber ich denke mal, wenn da ein Sprachmodell drüber geht, das ist ja die Stärke von Sprachmodellen, Text zu erzeugen. Also ich macht für mich auch irgendwie Sinn oder ergibt Sinn, dass das natürlich dann...
Ich habe das Whisper Text auch schon öfter verwendet, Ivo. Anderer Einsatzzweck, ich habe unseren Podcast da reingeschmissen, also ein MP3 übergeben und gesagt, mach mir mal ein Transkript davon. Mhm. Auf meiner Hardware macht es keinen Spaß, sage ich mal. Also ich kann da wirklich zuschauen, wie er buchstabeweise mit dieses Transkript da baut. Was hast du dann für eine Hardware dran, dass das bei dir
funktioniert? Erzähl doch erstmal, was du für eine nutzt. Also du hast ja auch ein Mac Mini M4, glaube ich, oder so? Oder also wirklich latest?
Genau, also ich habe ein M4 Mac Mini, genau, in der, sage ich mal, günstigsten Ausstattung mit einer viel zu kleinen Festplatte. Das ist auch nochmal ein Thema vielleicht. Ich hasse mich dafür, dass ich dabei immer voll ist. Und es ist ultra lahm. Also ist eigentlich, ja, funktioniert es nicht richtig. Was hast du da dran stehen?
Rüdiger, das tut mir jetzt leid, gerade jetzt in deinem eigenen Podcast dir dann sagen zu müssen, das liegt an dir. Ich habe eine ähnliche Hardware. Ich habe Mac Mini M4 Pro mit einigermaßen gut RAM und einer zu kleinen Festplatte. Also, altes Schicksal. Ja. Aber das funktioniert ganz gut. Ja, es sind natürlich aber auch keine jetzt MP3s, die ich transportiere, sondern 5 Sätze.
Ja, das ist wahrscheinlich auch der Unterschied. Also so ein MP3, also ein Podcast, der hat in der Regel, keine Ahnung, eine halbe Stunde, 40 Minuten, ist, keine Ahnung, 30 Megabyte groß, das dauert dann schon deutlich
länger. Ja, aber das kann doch nicht sein. Also ich kenne doch auch, es gibt doch Windows-Programme schon seit 20 Jahren, die eine Diktierfunktion haben. Also das ist ja überhaupt nichts Neues. Und damals gab es ein Pentium oder sonst irgendwas und die haben das gestemmt. Also da schau mal vielleicht eher mal in deine Config rein, Rüdiger.
Nee, das kannst du nicht vergleichen. Also es ist ja von der Art, wie es gemacht wird, ganz
Rüdiger, andere. Dann check doch mal deine Configs. Ja. Einfach, weißt
du? Das ist ein Fehler in der AutoExec-Bat wahrscheinlich. Ja,
genau.
Das ist, naja.
Also, hast du noch was für Tools? Getestet, ja. Pass mal auf, jetzt, wenn ich den Ivo schon mal da habe. Kurzbefehle, machst du sowas? Also irgendwie, ich komme nach Hause, mein Handy erkennt meinen Firmen-WLAN und zack, VPN aus oder so?
Nein, mache ich auch sehr wenig. Tut mir leid, dass ich da
Ivo,
nicht in der
Hand, enttäuschend, ja. Sehr enttäuschend.
Ja. Ivo, gibt es noch ein anderes Thema, was du mitgebracht hast, worüber du gerne reden möchtest?
Nee, kein anderes, dasselbe, aber da noch ein Teilaspekt. Testing. Ja. Gab es ja vor, ich weiß nicht, 10, 15 Jahren Test-Driven Development, der eine oder andere von den Freaks kennt, macht es auch heute noch. Und das ist so ein Beispiel, das funktioniert meiner Meinung nach, oder meiner Erfahrung nach, wunderbar mit E-Development, mit Vibe-Coding zusammen. Tests definieren, Tests beschreiben in mündlicher Form einfach, wie Prozesse oder Tests ablaufen sollen, kann ich so einer KI wunderbar beschreiben. Das ist ja ein Sprachmodell, das versteht sie.
Jetzt müssen wir vielleicht aber erstmal einen Schritt zurückgehen. Wie testet man denn Software an sich? Also es gibt ja mehrere Testvarianten. Es gibt Blackbox-Testing, Whitebox-Testing, wenn man jetzt wirklich in die Fachbegriffe geht. Du kannst, einfach gesagt, du kannst Menschen davor setzen und sagen, guck mal, ob du die Software kaputt kriegst oder guck mal, ob alles so funktioniert, wie man sich das vorstellt. Ja. Aber natürlich macht man als Entwickler vorher Grundlagentests, dass die Funktion das auswirft, was man erwartet, wenn man X reinwirft. Richtig? Genau. Und das kann man automatisieren.
Da war ich ein bisschen schnell. Vollkommen richtig. ganz verschiedene Arten von Tests. Ich war bei Software-Tests, bei nicht Tests der Software, darum geht es ja allgemein, sondern Software testet Software. Mhm. Und auch da gibt es dann wieder ganz, ganz verschiedene Ansätze, wie man arbeiten kann. Ein bekanntes wäre zum Beispiel Unit-Tests, wo man die Software schon so schreibt, um dann Einzelteile autonom, unabhängig von anderen, systematisch von Testsoftware testen zu lassen. Das ist ein bisschen abstrakt beschrieben, aber anderes wäre so ein Funktionstest. Heißt, ich habe eine Software, bei mir ist es halt oft ein Stück Server-Software, eine API, der werfe ich Daten rein und erwarte, dass sie mit den Daten was macht, bekomme Daten zurück, mache mit diesen Daten dann wieder was, werfe die gegen einen anderen Endpoint, gegen eine andere API-Funktion, bekomme wieder Daten zurück und habe ein bestimmtes Erwartungsbild und gleicht es ab. Da interessiert mich ja nicht, wie es intern, was intern passiert. Mhm. Das weiß ich jetzt aus Tests sich nicht, aber die Ergebnisse. Und solche Prozesse, ein Beispiel wäre, ein Nutzer meldet sich an, bekommt einen Authentifizierungstoken, arbeitet weiter mit dem Authentifizierungstoken, schreibt eine Nachricht. Es wird ein Nutzer-Event erzeugt, dass der Nutzer eine Nachricht geschrieben hat. Und dieses Nutzer-Event kann ich dann wiederum als der Freund eines Nutzers rufen und erscheint. Mhm. Relativ geläufiges Szenario im Social-Media-Umfeld, sage ich mal. Und das kann ich von außen ganz gut testen. Und das kann ich aber auch einem Sprachmodell sagen, testet das genau das bitte. Und das versteht es, in Anführungszeichen verstehen, und kann das dann in einen Testprozess umsetzen. Und das ist eine wunderbare Sache, das geht schnell. Ich kann das mit meiner menschlichen Sprache beschreiben, muss das gar nicht in Technik übersetzen. Sprachmodell kann das annehmen, schreibt dann eine ganze Menge Tests. Da muss ja auch immer Varianten getestet werden. Was passiert denn, wenn ich ein falsches Passwort sende? Beim ersten Schritt des beschriebenen Szenarios. Dann bricht es ja ab und erwartet bestimmt einen Fehlercode oder ich sende das richtige Passwort, mache aber dann eine andere Aktion falsch oder was auch immer. Das fächert sich ja auf und wird wahnsinnig komplex. Aber da Varianten reinzubringen und mir dann eine sehr große Menge von Tests zu erzeugen, das funktioniert gut. Ist wie gemacht für Vibe-Coding. Ich kriege die KI oder das KI-Coding-Projekt kriege ich gut unter Kontrolle. Weiß immer, wenn ich neue Komponenten hinzufüge, neue Softwarekomponenten, schicke ich einen Agent los, der separat nochmal alle Tests abarbeitet, der neue Tests dann generiert. Könnte so eine Grundregel sein, immer wenn ich so eine Guardrail, wenn man so will, immer wenn neue Funktionalität geschrieben wird, ach ja, übrigens, und schreibt gleich die Tests dazu.
Wie muss ich mir das vorstellen? Kannst du das reproduzieren, wiederholen? Also ist das ein Prompt, den du dir aufhebst und immer wieder, ich sage es mal, reinkopierst? Oder macht die KI, dass du ihr sagst, hier hast du 5 Tests, heb dir die mal auf und spiel die nachher beim nächsten Release alle 5 nochmal durch?
Ja, die Tests selber sind auch nur Software, die ausgeführt wird.
Ja.
Das Beispiel wäre, ich schreibe eine neue Funktionalität, besagter Login. Login-Funktion. Mhm. Das wäre jetzt neu im System. Dann würde ich das einmal von mir aus Vibe-coden für den Endpoint. Und dann würde ich als letztes sagen, die KI ist ja noch im Kontext, sie weiß, was sie getan hat und schreibt mir einen Test dafür. Umfänglichen Test. Und dann schreibt sie wahrscheinlich 5 Test-Cases. Und die schaue ich mir nochmal an, lass sie laufen, dann scheitert der Test vielleicht. Oder auch nicht.
Also Testcase heißt,
der 5 Tests. Testcase ist ein konkreter Fall. Bei so einem Login wäre das zum Beispiel, melde dich an mit gültigen Nutzerdaten, melde dich an mit einem falschen Passwort, melde dich an ohne Passwort, melde dich an mit einer nicht validen E-Mail-Adresse, melde dich an als Nutzer, der mit validen Zugangsdaten, aber ein noch nicht freigeschalteter Nutzer.
Weiß die KI was als Ergebnis zu erwarten wäre? Also kann sie dann auch das Testergebnis einschätzen?
Ja, wenn sie im Kontext ist, hat sie ja die Funktion vielleicht idealerweise selber gerade erst geschrieben.
Okay.
Weiß entsprechend auch, was zu erwarten ist. Und das Schöne beim Arbeiten mit, was mich wahnsinnig geflasht hat am Anfang, ist dieses Möglichkeit, eine KI zu korrigieren oder sie selbst zu korrigieren und zu sagen, nee, das ist falsch, schau es dir nochmal an. Also selbst wenn die Tests fehlschlagen, ist es entweder ein Problem, was es, also sie ist dann in der Lage zu rauszufinden, okay, dann ist der Applikationscode, den ich vielleicht geschrieben habe, nicht perfekt oder der Test ist vielleicht falsch geschrieben. Also das kriegt die dann schon mit. Das ist recht spannend. Es gibt auch Bewegungen innerhalb der Vibe-Coding-Szene, die das noch mehr Richtung Test-Driven Vibe-Coding schieben. Das heißt, Test-Driven Development bedeutet ja, du schreibst erst die Tests und programmierst dann so lange, bis die Tests nicht mehr failen. Und das kann man ja hier auch machen. Das heißt, du würdest dir dann erst, das habe ich jetzt noch nicht gemacht, ich mache eigentlich auch kein Test-Driven Development in Reinform. Aber könnte man machen, aber hier geht es eher darum, Code schreiben und dann die Tests
generieren. Machst du das nur, um die normalen, sage ich mal, Tests der Software durchzuführen oder machst du damit auch einen Schwachstellentest? Also du kannst ja auch die KI die Rolle von einem Angreifer einnehmen lassen und sagen, du pass mal auf, begib dich mal in die Situation von einem User, der das System kaputt machen will oder das System hacken will oder Schaden anrichten will, dann müssten ja auch gute Tests rauskommen, wenn er beispielsweise, keine Ahnung, einen Buffer-Overflow macht oder Passwörter rät, keine Ahnung. Gibt es ja verschiedene Möglichkeiten.
Habe ich in der Form noch nicht gemacht. Also ich versuche, möglichst viele Szenarien abzudecken. Beziehungsweise die KI kommt auch schon von alleine, muss man fairerweise sagen, auf eine sehr große Menge von Variationen. Hat im Detail hier und da bei so Prozessketten ein bisschen Probleme. Aber das wäre auf jeden Fall eine gute Möglichkeit, absolut. Ich bin nicht der Hacker-Typ, muss ich sagen. Das heißt, das ist gar nicht so das Feld, wo ich immer als erstes dran denke. Also geht es jetzt nicht
Das ist nicht schlimm, das machen wir, Ivo. Das ist nicht schlimm. Nur als Idee.
Um ganz natürliche Sicherheitsstandards, da geht es jetzt nicht drum. Aber ich denke jetzt nicht immer an Hacking-Szenarien, wie man da jetzt am besten einbricht und einbrechen könnte.
Ich würde noch mal gern zurückspringen zu der Frage, die ich vorher hatte, weil so ganz ist sie noch nicht beantwortet. Du hast zwar gesagt, wenn der noch in dem Kontext ist, dann weiß er, weil er es wahrscheinlich selbst programmiert hat, was zu erwarten hat. Mir geht's aber um die Reproduzierbarkeit der Tests. Also wenn du jetzt diesen Login testest mit 5 verschiedenen Varianten, mit falschem Passwort, mit nicht angelegten Usernamen und so weiter und so fort. Und
ich teste das nicht. Die KI schreibt in Software. Und die kann ich jederzeit ausführen.
Okay. Das heißt, du lässt quasi einen Unit-Test schreiben dazu, den du jederzeit beim nächsten Release wieder starten kannst, dass diese 5 Fälle auch wieder abgearbeitet werden.
Ja, es sind streng genommen, ich will nicht rumnerven, aber es sind keine Unit-Tests. In dem Fall bei Unit-Tests nehme ich Software-Komponenten und teste die einzeln unabhängig von allen anderen. Ich weiß, dieser Login ist eher so ein Funktionstest. Mhm.
Aber wenn du Version 1.1 machst, kannst du diese 5 Varianten nochmal durchtesten lassen.
Genau, und musst man nicht hat wahnsinnig schnell eine Unsumme von Tests dann am Laufen, die man nach jedem Schritt dann laufen lässt. In einem Sub-Agent, der blockiert mich auch nicht. Der kommt irgendwann zurück und sagt, das und das funktioniert noch. Wie gesagt, ist in dem Zusammenhang, Testing war früher immer so, es war nicht besonders challenging. Das hat keinen Spaß gemacht, das zu entwickeln. Das musste teilweise gemacht werden oder muss gemacht werden. Ist dieses Runterprogrammieren. Man saß dann einen Tag und hat Unit-Tests geschrieben für eine Funktion, die man vielleicht den Tag davor geschrieben hat. Oder 2 Stunden davor. Saß man den Rest des Tages und hat Unit-Tests geschrieben, weil sehr viel die Quellcode sehr viel Redundanz, nicht besonders challenging, nicht anspruchsvoll. Das ist jetzt, das ist vorbei. Dafür gibt es jetzt keine Argumentation mehr, das nicht zu machen. Das kriegt man geschenkt.
Okay.
Vielleicht nicht zu 120%. Und also wenn ich jetzt nur die KI das erzeugen lasse. Mhm. Ja, natürlich kann ich immer noch jeden Test mir einzeln anschauen und ergänzen und so weiter und durchdenken, aber über 80-90% der Fälle kriege ich gute Tests geschrieben.
Das heißt aber auch, dass in dem Moment, wo du es auf Menschen loslässt, in einem Beta-Test oder sowas, du dann gar nicht mehr so vieles neues, valides Feedback bekommst, weil du das über deine Tests eigentlich schon die meisten Fehler, die die Leute machen können, eigentlich schon abgedeckt hast.
So weit würde ich nicht gehen. Der Nutzer ist immer noch mal was anderes. Aber man hat eine sehr gute Basis, ja.
Ja, also du wirst zumindest jetzt nicht sagen müssen, probiert es in ein numerisches Feld mal ein alphanumerisches Zeichen einzutippen oder so. Das kannst du dir sparen. Das musste keiner mehr machen.
Das Schöne ist auch, es ist nicht schön, aber je komplexer Software ist, je leichter werden auch gerade, wenn man nicht immer alles parat hat, mache ich die auch kaputt. Ich will eine kleine Änderung machen, das kennt man. Und es fragt weiter, können wir das noch machen? Entwickler sagt, ja klar, ist total easy, ich mache das noch schnell. System kaputt. Die Unit-Tests habe, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass ich das dann finde. Weil einfach, wenn ich einen Hebel da umlege, ist die Konsequenz wahrscheinlich, das Licht an der ganz anderen Stelle geht dann aus oder an. Hm. Das würde der Test dann mitbekommen, idealerweise.
Okay, das heißt, du schreibst nicht nur das Tool, du lässt es sich auch selbst testen, letzten Endes. Ja? Sparst dadurch Zeit, du programmierst weniger Fehler, du produzierst sicherere Software. Klingt für mich ja alles nach alles ausschließlich positiv.
Nee. Ist alles gut? Nein. Es ist vieles anders und man ist definitiv schneller in bestimmten Bereichen. Man kann Qualität besser sichern, das besagte Unit-Tests und so weiter. Das Gefühl ist aber so ein bisschen ein anderes, was man zur Software hat, diese
ich weiß genau, was du meinst.
Frag mich nach einem Softwareprojekt von 2004, ich kann dir noch genau sagen, wo was ist.
Und das ist auch genau das, da haben wir auch schon öfter drüber gesprochen, das ist auch genau das, was mich total umtreibt, weil ich lasse heute einen Code generieren und morgen schaut der komplett anders aus. Und das macht mich wahnsinnig. Weil diese Reproduzierbarkeit ist was mich dem Code nicht vertrauen lässt. Sage ich dir ganz ehrlich. Das ist natürlich ein Mindset-Problem irgendwo. Aber ja, du bestätigst es ja letzten Endes auch gerade.
Ja, Vertrauen, da habe ich ja den Arbeitsprozess angepasst. Das heißt, ich schaue mir ja wirklich an, was wird generiert. Jedenfalls, wenn es um Applikationscode geht, ich schaue mir an, übernehme den, das passt. Aber nichtsdestotrotz, ich musste mir diesen Code ja nicht erarbeiten, erkämpfen, sondern wird dir zum großen Teil ja vorgegeben und du nickst ihn ab. Wenn ich übermorgen gefragt werde oder in dieses Thema reingucke, dann finde ich mich da nicht so gut zurecht wie im besagten Softwareprojekt von 2004. Mhm. Man hat so eine gewisse Distanz, ich kann es nur über Gefühl irgendwie beschreiben. Das ist ein anderes Gefühl zur Software.
Ich glaube, es liegt daran, dass du ein sehr persönliches Programmieren hast. Also ich kenne das von mir. Ich habe letztens, das ist jetzt auch wieder 2 Jahre her, das Thema, dass mich ein Kunde angeschrieben hat, der sagte, ich habe ihre Software noch laufen. Dann sage ich, Entschuldigung, die habe ich vor 17 Jahren habe ich die programmiert. Also ich wusste gar nicht, dass die überhaupt noch laufen kann. Und dann sagte er, ja, und da wird eine Webseite aufgerufen, HTTP, Doppelpunkt irgendwas. Und es muss jetzt HTTPS sein, quasi die Serverstelle akzeptiert einen HTTP-Request gar nicht mehr. Also die switcht dich nicht automatisch um, sondern die akzeptiert den gar nicht mehr. Und ich habe mir ein altes Backup rausgesucht, ich habe die Software noch gefunden, ich habe Borland zum Laufen gekriegt, habe es sogar neu kompilieren können, habe dieses HTTP zu HTTPS geändert und dachte mir beim Durchscrollen des Codes, ach, das hast du aber geil gelöst, Tobi, damals. Und das liegt daran, ich kannte mich aus, weil ich weiß, wie ich programmiere, wie ich Variablen benenne und so weiter. Es ist ein Zuhause gewesen. Es hat zwar ein bisschen gebraucht, natürlich, aber du hast eine ganz persönliche Note, genauso wie ein Autor Bücher oder Aufsätze schreibt und du kannst sagen, hey, guck mal, das ist, was weiß ich, irgendwie das war Goethe, Schiller oder sonst irgendeiner. Das kann man sicherlich auch erkennen, wenn man sich da auskennt. Und so war es auch. Ich habe mich bei mir zurechtgefunden und ich kann mir 1000% vorstellen, wenn ich was aufmache, was eine KI für mich gewibe-codet hat und ich habe es vielleicht korrigiert oder ein bisschen verbessert. Und wenn ich das in 15 Jahren aufmache, ist das wie ein Code von einem Fremden.
Absolut, ja. Kann ich so bestätigen. Also ich denke jetzt nicht immer, oh, wie clever. Ich denke immer, ach du Scheiße, wenn ich alten Code
sehe. Nein, ich habe ein paar Stellen gefunden, wo ich mir gedacht habe, oh, das ist ja klug.
Aber das ist so, ja. Vielleicht muss man damit einfach leben. Vielleicht gewöhnt man sich daran. Vielleicht ist es okay, so eine Distanz zu haben. Am Ende sind es ja nur irgendwie Werkzeuge, die Werkzeuge bauen. Keine Ahnung.
Aber weißt du, das Ding ist ja, du kannst ja auch die KI über deinen alten 2004er-Code rüberlaufen lassen, uns die erklären lassen. Geht ja auch. Du bist ja nicht limitiert auf den Code, der von der KI kommt. Also.
Ich werde schon oft genug verspottet auch von der KI. Müssen wir jetzt, nee.
Okay. Ach, hervorragend.
Also Ivo, bevor wir jetzt anfangen, dich zu verspotten, würde ich nochmal sagen, hey, vielen Dank, dass du hier über eine Stunde mit uns hier gequatscht hast und Zeit genommen hast. Für mich war super viel dabei, ganz, ganz, ganz toll. Ich kann nur so erstmal sagen, danke Ivo.
Dann schließe ich mich gleich an, bevor Ivo das letzte Wort kriegt. Herzlichen Dank, es hat super Spaß gemacht und bist echt ein dufter Kerl. Rüdiger hatte da durchaus recht.
Vielen Dank für die Einladung, mehr weiß ich jetzt nicht zu sagen.
Mit Lob kann er nicht umgehen, Tobi.
Nee, nicht so gut.
Egal. Danke, Ivo. Danke, Rüdiger.
Danke euch beiden. Bis zum nächsten Mal.